Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen im Falter Radio. Pflege, Altern, Tod. Das ist der Titel dieser Sendung. Wir zeigen, wie 24-Stunden-Pflegerinnen in der Pandemie an ihre Grenzen kommen. Beim Lockdown vor einem Jahr war es eine viel diskutierte Frage, wie Frauen, die in Österreich alte und hilfsbedürftige Menschen betreuen, überhaupt über die Grenze kommen. Aus Rumänien, aus der Slowakei oder aus Ungarn. Wie könnten sie besser abgesichert werden? Wie wichtig wäre eine Anstellung für diese Berufsgruppe, die vorwiegend im Zwei-Wochen-Takt zwischen Österreich und Osteuropa hin und her pendelt? Und wie geht es ihren Kunden? Sind die 24-Stunden-Betreuerinnen überhaupt ausreichend vorbereitet auf ihre Aufgaben? Sie hören in dieser Sendung Politikerinnen und direkt betroffene Expertinnen aus der Steiermark in einem ungewöhnlich offenen Meinungsaustausch online. Veranstaltet wurde das Gespräch vom Pavelhaus in Bad Radkersburg, einem Kulturzentrum der slowenischen Volksgruppe in der Steiermark. Wir haben gekürzt und unser Bestes getan, damit die Teilnehmerinnen auch bei schlechter Internetverbindung gut zu verstehen sind. Denn so viele auch persönliche Erfahrungen zu einem so emotional besetzten Thema zu hören, das ist selten. Simona Durišova, Gründerin der Initiativa 24, einer Unterstützungsorganisation für slowakische 24-Stunden-Betreuerinnen, war dabei. Die grüne Nationalratsabgeordnete Petrana Ribo, sie ist im Grünen Club Sprecherin für Seniorinnen und Pflege. Christine Brauners-Reuter, KPÖ-Gemeinderätin in Graz und Ausstellungskuratorin im Pavelhaus, ist ebenfalls dabei. Genauso wie die steirische ÖVP-Landtagsabgeordnete Julia Maitschan. Und ebenfalls unter den Teilnehmerinnen Maria Haberl von der Pflegedrehscheibe der Stadt Graz. Es moderiert Falter-Autorin Gerlinde Pölzler.
Ja, dann möchte ich schon beginnen mit der Frau Durišova. Ihre Mutter hat zehn Jahre lang tätig als 24-Stunden-Betreuerin in Österreich. Sie selbst haben ihr teilweise dann ausgeholfen bei einer bettlägerigen Patientin. Und zwar deswegen, damit ihre Mutter eine Ausbildung absolvieren konnte. Die wollte nämlich aufhören mit als 24-Stunden-Betreuerin, was ihr auch gelungen ist. Sie ist mittlerweile bei der Caritas angestellt, in einem anderen Bereich. Und Frau Durišova, Sie haben sich später dann auch mit dem Thema beschäftigt, indem Sie an der Uni Graz eine Masterarbeit zur sozialen und rechtlichen Absicherung von 24-Stunden-Betreuerinnen geschrieben haben. Ihr Vater ist ja nach wie vor als Betreuer tätig. Können Sie uns mal einen kurzen Einblick geben, wie geht es denn den Betreuerinnen jetzt nach einem Jahr Corona mit unzähligen Lockdowns, schwierigsten Aus- und Einreisebestimmungen und einer Verantwortung, die jetzt noch einmal gestiegen ist, weil sie teilweise über Wochen nicht abgegeben werden kann, weil man teilweise wochenlang nicht heimfahren könnte und weil nicht einmal kurze Auszeiten mehr in Frage gekommen sind. Die Betreuerinnen haben genauso oft nicht einmal das Haus verlassen können und es sind auch keine kurzen Familienbesuche gekommen. Sie haben quasi alles allein tragen müssen. Bitte erzählen Sie uns ein bisschen, wie es den Leuten so geht.
Sie haben das sehr gut alles beschrieben. Jetzt hat sich die Situation teilweise stabilisiert, kann man sagen, weil ja nicht so strenge Einreiseeinschränkungen gelten mittlerweile. Also die Ablöse ist möglich, die Betreuerinnen sind auch im Impfplan anscheinend eingeschlossen.
Sind da eigentlich die meisten schon geimpft worden, so wie es geplant ist? Wissen Sie da was?
Also was die Slowakinnen angeht, nein. Also natürlich nicht alle. Ja. Und es ist auch in der Community ein bisschen, die Meinung über die Impfung ist sehr unterschiedlich. Ja, also es kommt bei vielen Betreuerinnen nicht gut an, dass jemand ihnen ansagt, dass sie sich impfen lassen müssen. Also ich will jetzt diese Verschwörungstheorien jetzt nicht irgendwie kommentieren oder so, aber ja, es ist durchaus unterschiedlich.
Können Sie vielleicht kurz so sagen, das Längste, was Ihnen so untergekommen ist, was Sie gehört haben, die längste Phase, wo Betreuerinnen nicht weg konnten von ihrem Platz? Was ist Ihnen denn da so berichtet worden?
Ja, also die längste Phase war 3 Monate lang. Das war in der ersten Corona-Welle, wann sie einfach in einem Stück ohne Pause betreut haben. Das war vor allem bei rumänischen Betreuerinnen der Fall. Und ja, viele haben dann natürlich mit Burnouts und ja, Depressionen kämpfen müssen oder waren konfrontiert. Weil ja, das waren vor allem Betreuerinnen, die um schwer kranke Menschen gekümmert haben. Demenzkranke Patientinnen auch dabei, also wir hatten solche Anfragen bzw. Kolleginnen aus Drept, wo sich viele Betreuerinnen dann beschwert haben und wollten einfach nach Hause, aber es war nicht möglich.
Frau Braunesreuther, Christine, du hast noch vor der Corona-Krise die Betreuerinnen interviewt für deine Abschlussarbeit auch und in Vorbereitung für die Ausstellung. Mir ist so in Erinnerung geblieben, dass du sehr plastisch geschildert hast, den Alltag dieser Frauen meistens, was man sich gar nicht so vorstellen kann, wie das ist, wenn man auf einmal in einem fremden Haushalt lebt. Man ist auf einmal total tief involviert in die Familie mit ihren ganzen, eine fremde Familie, mit ihren gesamten Dynamiken. Man ist Tag und Nacht mit einer Person zusammen, die vielleicht schwer dement ist und vielleicht in alten Kriegserinnerungen gefangen ist und die immer wieder durchleben muss. Kannst du das ein bisschen so schildern?
Ja, schwer ist das vor allen Dingen für Betreuerinnen, die ganz neu in dem Beruf sind, denn das ist ein Problem, was die Betreuerinnen auch mir immer wieder genannt haben. Sie hätten eigentlich sie hätten sehr, sehr gern eine viel bessere Ausbildung und auch zwischendurch immer wieder Supervisionen, wo sie sich austauschen können, denn die Ausbildung besteht meistens nur aus einem kurzen Sprachkurs und dann werden sie quasi über die Agenturen sofort vermittelt. Das heißt, die jetzt ganz neu sind, die wissen oft überhaupt nicht, was sie da erwartet. Eigentlich dürfen Leute mit, die so schwer dement sind, auch überhaupt nicht von diesen Betreuerinnen betreut werden, weil das wäre dann wieder Pflege und das Gesetz macht da eigentlich Unterschiede. Da bräuchte man wirklich diplomierte Krankenpflegerinnen. Nichtsdestotrotz machen das viele sehr gut, also auch mit dementen Personen können sich da ziemlich gut drauf einstellen. Es gibt auch pensionierte Krankenschwestern unter den Betreuerinnen. Wir beide waren ja zusammen bei einer ehemaligen Krankenschwester, die jetzt diese Betreuungsarbeit macht. Das ist natürlich dann echt toll, wenn wir die Betreuten, wenn das zusammenkommt. Die Betreuerinnen tauschen sich auch aus, also wenn sie sich persönlich treffen, was meistens ein bisschen schwer ist, dann über Facebook. Und sie legen sich dann schon so eine gewisse Professionalität zu. Also die das länger machen, haben mir alle gesagt, ganz wichtig ist für sie, dieser Ort, an den sie da kommen, das ist nicht ihr Zuhause. Sie verändern da auch nichts. Sie stellen sich völlig ein auf das, wie der Haushalt dort läuft. Sie bringen auch keine persönlichen Dinge mit, außer vielleicht für ihr Nachtkästchen ein kleines Foto von dem Mann oder den Kindern. Aber das ist auch wirklich schon alles. Sie versuchen wirklich, das als Arbeitsort zu sehen und nicht als Ort, wo sie so persönlich, familiär involviert sind. Was aber, und das möchte ich betonen, nicht heißt, dass sie nicht herzlich sind gegenüber den Betreuten. Das hat überhaupt nicht, ich glaube, das könnte auch jede Krankenpflegeperson sagen, dass das eine schließt das andere nicht aus, dass man sagt, das ist mein Job, nur man muss halt auch dann heimgehen können und sagen können, dass interessiert mich jetzt gerade nicht. Und das geht natürlich nur dann, wenn Sie gute Ablöse haben, was halt in der Corona-Situation dann schwierig war.
Frau Haberl, Pflegedrehscheibe, können Sie so ein bisschen beschreiben, weswegen rufen denn die Leute bei Ihnen hauptsächlich an und welche Rolle spielt dabei die 24-Stunden-Betreuung? Also können sich auch Betreuerinnen bei Ihnen melden und tun Sie das auch?
In der Pflegedrehscheibe der Stadt Graz, es rufen die Klienten selber an, es rufen Angehörige an, Krankenhäuser, Sozialarbeiter, also jeder, der irgendwie eine Frage zu Pflege und Betreuung hat. Die Pflegedrehscheibe ist ja eine Beratungsstelle, eine trägerunabhängige, kostenlose Beratungsstelle. und zur 24-Stunden-Betreuung. Es rufen oft auch die Angehörigen an. Die Angehörigen erstens, wenn sie eine Frage haben, was es überhaupt an Möglichkeiten der Versorgung ihrer betreuungs- und pflegebedürftigen Eltern, Großeltern gibt. Was es gibt, da gibt es entweder die Hauskrankenpflege oder wenn das eben nicht mehr ausreichend ist und die Möglichkeit besteht, eine 24-Stunden-Betreuung häuslich dort auch unterzubringen, was es da gibt an Voraussetzungen. Und ja, die erkundigen sich einfach über 24-Stunden-Betreuung auch. Oft rufen dann halt auch die Angehörigen oder ja beteiligte Personen an, wenn es Probleme gibt. Und Probleme gibt's halt, das ist halt leider unsere Erfahrung. Wir erfahren dann, wenn es wo nicht klappt. Ich weiß, es klappt sehr häufig, Gott sei Dank. Und wir haben Gott sei Dank gute 24-Stunden-Betreuer in der Steiermark. Aber wir merken halt, wo es nicht klappt, dort kommt es dann zu Beschwerden, dort werden wir dann involviert und dann machen wir die Hausbesuche. Und was wir dann sehen ist, wenn die 24-Stunden-Betreuerinnen überfordert sind, im Sinne, dass sie ihre Kompetenzen überschreiten natürlich, wenn schon Pflege getätigt wird, wo sie einfach die Grenzen überschreiten, wo längst schon Pflege...
Weil ihnen nichts anderes übrig bleibt.
Genau. Und wo man merken, die Betreuerinnen wissen das oft gar nicht, dass sie jetzt diese Art von Pflege ohne diese schriftliche Unterweisung und Anleitung durch diplomiertes Personal, dass sie das ohne dem gar nicht durchführen dürften. Ja, die tun es einfach, weil sie es nicht besser wissen. Und wir fordern halt wirklich vehement, dass wirklich eine Qualitätssicherung durchgeführt werden muss. Und zwar schon vorab, wenn eine Betreuerin kommen soll, dass geschaut wird durch diplomiertes Personal, welchen Pflege- und Betreuungsbedarf hat derjenige, der Betreute, und welche Personen sind dann geeignet. Und in weiterer Folge ist diese Qualitätsmanagerin die Ansprechperson für die Fragen. Und wenn sie der Zustand verschlechtert, weiß die Personenbetreuerin, dass sie dort sich melden muss. Gell? Weil die wissen auch oft nicht, dass sie bei Problemen zum Beispiel ja die Agentur oder den Hausarzt oder wen anrufen müssen. Es sollte ja so sein, dass eine Notfallnummer bereit liegt. Ist aber nicht immer so. Das sind halt unsere Erfahrungen. Gell? Und ja, wir merken halt dann wirklich so oft, dass es zu massiven Pflegeschäden kommt, wo die betreuten Personen wirklich Schmerzen erleiden und ja, wo es wirklich zu Pflegeschäden, zu massivsten Hautschäden kommt, wo wir dann wirklich akut handeln müssen.
Das heißt, es fehlt aber momentan quasi so ein bisschen eine organisatorische Struktur, die eben den Leuten hilft. Zu dem Zeitpunkt, wenn sie überlegen, die Angehörigen, brauchen wir nur mobile Pflege, Hauskrankenpflege, soll der Angehörige ins Heim kommen oder 24 Stunden betreuen? Mhm. Wahrscheinlich einfach jeder irgendwie und es muss meistens sehr schnell gehen, vermutlich.
So ist es, genau. Es gibt ja ein paar Möglichkeiten, aber es muss sehr schnell gehen. Wenn jemand im Krankenhaus behandelt wird von den alten Menschen, wissen wir, dass die Krankenhausaufenthaltsdauer sehr kurz geworden ist. Mhm. Die Menschen werden dann wieder entlassen wenn dann halt oftmals ohne die optimale Versorgung da.
Frau Meitzen, als Vertreterin des Landtags, können Sie uns so ein bisschen sagen, wie war denn das im Vorjahr, als die Grenzen geschlossen worden sind? Hat es da auch so in der Steiermark ein bisschen in der steirischen Politik die Angst gegeben, dass vielleicht manche Leute, die auf Betreuung angewiesen sind, auf alleine ankommen? Und was sagen denn Sie zu dem, was die Frau Haberl jetzt geschildert hat? Hat man den Eindruck, okay, da müsste eigentlich auch von politischer Seite etwas geschehen?
Ja, also dieses Thema letztes Jahr, natürlich war das kurzzeitig mal auf jeden Fall ein sehr, sehr herausforderndes Thema. Wir haben ja alle nicht, also ich Sie haben sehen, im Eingangsstatement gesagt, ich wohne jetzt wirklich gerade, also 500 Meter maximal von der Grenze bin ich jetzt gerade entfernt. Und für mich ist das einfach nie eine Grenze gewesen. So bin ich eben da mitten in der Europäischen Union, Gott sei Dank, so mit offenen Grenzen aufgewachsen. Aber ja, wir wissen, wie die Situation durch Corona sich entwickelt hat. Deshalb war das natürlich eine zentrale Herausforderung. Aber man hat da natürlich mit diesem Zuschuss, den es von der Bundesregierung auch gab, hier auch versucht, kurzzeitig zu helfen, dass man eben dann auch länger bleiben kann. Wir haben das, also in meiner politischen Tätigkeit ist das natürlich ein zentrales Thema für mich, aber auch persönlich. Mein Opa hat auch eine 24-Stunden-Betreuerin oder zwei eben. Und auch da wurde das gerne in Anspruch genommen, dass eben diese Zeit, wo es wirklich sehr unsicher war, überbrückt werden kann. Genau, und vielleicht zu dem Thema, was die Frau Haberl angesprochen hat bezüglich der Qualität. Ich glaube, das ist schon ein ganz zentrales Thema. Jetzt ist es ja so, dass wir da ein freiwilliges Qualitätszertifikat quasi haben und dann alle 3 Monate eine diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin also quasi eine Überprüfung macht, wenn man das freiwillig macht. Ziel wäre aber da schon, dass man sagt, man hätte diese verpflichtende Qualitätszertifizierung für die Agenturen, aber auch im Qualitätsmanagement von den Betreuerinnen und Betreuern von der Ausbildung her natürlich, dass man sagt, okay, zentral, also steuern, was ist die Ausbildung, was ist die notwendige, aber eben, wie gesagt, das Ziel wirklich da in die Qualität im Fokus zu haben, auf jeden Fall. Und einheitliche Standards, Normen dazu haben, dass man weiß, genau, was ist da wichtig. Und was mir vielleicht auch noch wichtig ist, an dem Punkt zu sagen, Betreuung, die Personenbetreuerinnen und eben die mobilen Dienste in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, da ist auch die Pflegedrehscheibe ein ganz, ganz wichtiges Element dabei, weil man da einfach sensibilisieren muss, nicht alles können die Personenbetreuerinnen übernehmen und sollen sie auch nicht. Und dann muss man halt noch zusätzlich die mobilen Dienste mit ein. Wenn es eben die diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin braucht, müssen die einfach auch noch, wie gesagt, die mobilen Dienste dann auch in Anspruch nehmen, weil einfach gewisse Themen überfordern. Ganz klar, das ist, wir wissen alle, diese Fragestellungen kennen wir, die sind einfach umfangreich, wirklich im Haushalt und auch diese Pflege und diese Pflege dann zu übernehmen.
Frau Turis, aber nachdem Sie ja quasi eine Vertreterin eine Unterstützungsorganisation für 24-Stunden-Betreuerin, möchten Sie zu dem Thema gleich einmal was sagen, bevor wir nachher zu dem wichtigen und großen Thema der Bezahlung und der sozialrechtlichen Absicherung kommen. Aber zu dem, was die Frau Haberl jetzt angesprochen hat, quasi Überforderung teilweise, dass die Betreuerin ja teilweise auch gar nicht wissen, was auf sie zukommt. Man hört und liest ja auch manchmal, dass es heißt, bei dem Klienten, der ist gar nicht so schlecht beieinander, das wird nicht so schwierig werden und dann auf einmal ist die Person bettlägerig, schwer dement und alles schaut ganz anders aus. Wie erleben Sie das?
Erstens, das größte Problem, was ich sehe, ist eigentlich, dass es keine klare Abgrenzung zwischen Betreuung und Pflege gibt. Mhm. Und die Betreuerinnen werden gar nicht darauf vorbereitet, dass sie, wenn sie in eine Familie ankommen, dass sie da dann pflegen müssen. Also oftmals ist es so, dass die Betreuerinnen von den Agenturen nicht ganz transparente Informationen bekommen. Ja, weil die Agenturen spielen ziemlich eine zentrale Rolle hier jetzt in der 24-Stunden-Betreuung. Sie organisieren das Ganze. Ja? Und jetzt, es ist eigentlich die Aufgabe der Agentur, die Betreuerinnen ordentlich aufzuklären, was ihre Tätigkeit ist. Und wie auch Frau Haberl richtig jetzt angemerkt hat, dass die Betreuerinnen ohne Delegation Pflegetätigkeiten nicht ausüben dürfen. Sie wissen das nicht oftmals. Sie als Einzelne werden dann aber bestraft, wenn sie diese Delegation nicht haben. Die Strafe bewegt sich in Höhe von 3.000 Euro. Ja? Und das heißt, die Betreuerinnen tragen trotzdem die sämtliche rechtliche Verantwortung für den Gesundheitszustand der Patientinnen, sind dafür aber nicht ausgebildet für die pflegerischen Tätigkeiten. Also das ist ein bisschen so auf den Kopf gestellt. Wir finden, dass ein freiwilliges Zertifizierungsprogramm für Agenturen nicht ausreicht. Also einfach, es darf kein freies Gewerbe sein in beiden Bereichen, sowohl in der 24-Stunden-Betreuung als auch in der Vermittlung. Bis jetzt ist es ein freies Gewerbe, das heißt, es ist an keine Befähigungsnachweise gebundenes Gewerbe.
Was würden Sie sich denn da wünschen? Was sollten für Befähigungsnachweise vorliegen für die 24-Stunden-Betreuerinnen selber? Wenn wir über die Agentur nachher reden, aber über die Betreuungspersonen selbst.
Es müsste irgendwie abgestuft werden. Und es gibt ja Pflegestufen. Und die Betreuungsfamilien kriegen Geld auf Pflegestufe 3. Und das ist schon eine gewisse Beeinträchtigung. Diese Menschen haben schon gewisse Beeinträchtigungen. Und also da muss man automatisch mit der Pflege damit rechnen. Und die Pflege ist auch ein sehr dynamisches Prozess. Der Gesundheitszustand kann sich jederzeit ändern. Und deswegen sagen wir, bessere Ausbildung für die Betreuerinnen, weil einfach diese Kurse, die in Heimatländern absolviert werden, sind nicht ausreichend. Und man kann auch die Qualität nicht nachprüfen. Also das müsste irgendwie von Österreich aus organisiert werden in den einzelnen Herzensländern. Und
was würden Sie denn sagen, bis zu welcher Pflegestufe sind denn 24-Stunden-Betreuerinnen, die jetzt nicht ausgebildete Krankenschwestern sind, quasi an der richtigen Stelle, und ab wann sollte dann diplomiertes Personal zum Einsatz kommen?
Also ich kann es jetzt nicht so genau sagen, das würde wahrscheinlich Frau Haberl besser erklären können, aber ich denke mir, also so Pflegestufe 6, 5, 6, 7, das sind schon einfach schwere Pflegefälle.
Sie haben vorher gesagt, ab und zu kommt es auch zu Strafen, die bis zu 3.000 Euro betragen können. Haben Sie das schon öfter gehört, dass es dazu wirklich...
Ich habe es nicht gehört, aber es ist gesetzlich gegeben. Also es steht auf der Webseite WKO. Wenn Kontrolle kommt und es wird nachgeprüft, dann einfach, wenn diese Delegation nicht vorliegt, kann die Betreuung bestraft werden, natürlich. Ohne dass sie darüber informiert wurde von der Agentur.
Wie tun denn die Betreuerinnen jetzt momentan so, wenn sie sehen, der Gesundheitszustand der Patientin, des Patienten, des Klienten verschlechtert sich sehr stark? Haben Sie überhaupt die Möglichkeit, wissen Sie überhaupt, wo Sie sich hinwenden könnten, oder tun Sie einfach irgendwie weiter, weil Sie gar nicht anders wissen?
Es gibt ziemlich schlimme Fälle, wo die Betreuerinnen starke Sprachbarriere haben. Ihre nächste Ansprechperson wäre die Familienangehörigen, Kinder oder wer halt in der Familie ist, erreichbar. Wenn sie jetzt keine Kontaktperson hat, die Agentur als nächste Ansprechperson oder Ansprechpartner. Und wenn auch das nicht klappt, wenn sozusagen die Pflegerin an sich alleine gestellt ist, müsste sie sich selbst mit den Ärztinnen, also mit dem Hausarzt verbinden und einfach den Gesundheitszustand kommunizieren können. Aber das ist in vielen Fällen problematisch, weil sie ja Sprachbarriere haben. Und oftmals auch das Fachwissen fehlt, weil sie ja das, okay, sie können vielleicht beschreiben, was der Zustand ist, aber ja, manchmal verstehen sie vielleicht die Zusammenhänge nicht ganz, weil das Fachwissen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Frau Riebo, die nächste Frage wird an Sie gehen als Parlamentarierin. Sozialminister Rudolf Anschober bereitet ja eine große Pflegereform vor und da ist vor ein paar Wochen der Bericht der Taskforce vorgestellt worden. Der Minister hat gesagt, eines der zentralen Ziele ist, die Pflege zu Hause durchaus zu ermöglichen, besser zu organisieren, und bei den 24-Stunden-Kräften soll es sehr rasche Verbesserungen geben. Sie haben sich darüber gefreut, dass neue Beratungsstellen kommen sollen in Wien, in Graz und in Linz. Gibt es da schon einen konkreten Zeitpunkt, wann die kommen sollen?
Ja, es wurden eben jetzt schon ganz viele Themen angesprochen, aber ich bleibe jetzt einmal auf der Bundesebene und versuche halt aus diesem Bereich den Input zu liefern. Die Beratungsstellen, die kommen die werden aller Voraussicht noch im diesem Halbjahr, also 2021, kommen. Es ist auch immer der Wunsch der diversen Organisationen, also wo sich eben die Betreuerinnen zusammen tun. Also ich habe zum Beispiel sehr guten Kontakt zu TREP, also die Simona wird das wahrscheinlich kennen, mit der Flavia Matawe bin ich im guten Austausch. Und es war immer auch eine Forderung von den 24-Stunden-Betreuerinnen, dass eben diese Anlaufstellen österreichweit installiert werden. Es ist so, es gab ein super Vorzeigeprojekt in Oberösterreich, in Linz, in Oberösterreich, in Zusammenarbeit mit der Volkshilfe, Cura Fair heißt es. Und jetzt ist eben auch der Beschluss bzw. die finanzielle Zusicherung vom Bund gekommen, dass weitere zwei Pilotprojekte unterstützt werden. Einmal in der Steiermark, in Graz, und einmal eben in Wien. Also das freut mich sehr. Und das Ziel ist grundsätzlich, dass es eben in jedem Bundesland so eine Beratungsanlaufstelle gibt. Das Wichtigste bei dieser Beratungsstelle ist wirklich, dass diese Beratung eben niederschwellig sein soll vor allem eben in der Erstsprache, also in verschiedenen Sprachen angeboten wird, weil wie die Simona schon gesagt hat, ist es eben so, dass es wichtig ist, weil viele dieser Frauen haben einfach Sprachbarrieren, kann ich selber als Migrantin nachvollziehen. Und deswegen wird es, glaube ich, in Rumänisch, in Slowakisch und in Ungarisch angeboten, wobei auch weitere Sprachen immer auf Bedarf auch hinzugezogen werden können. Im Zuge der Pflegereform, ich habe mich natürlich schon länger mit dem, oder beschäftige mich eh länger mit dem Thema 24-Stunden-Betreuung und mit Pflege. Und was eben hier auch noch einmal klar geworden ist oder angesprochen wurde, dieser Graubereich zwischen Pflege und Betreuung. Ganz wichtig da zu unterscheiden, dass eben wirklich die Betreuerinnen keine Pflegetätigkeiten ausüben dürfen. Natürlich ist es so leicht gesagt, aber die Menschen, die in der Praxis sind, wissen, dass es oft sehr schwierig ist, das so voneinander zu trennen. Und da kommen wirklich die Betreuerinnen in Schwierigkeiten, obwohl ihnen das gar nicht bewusst ist, weil sie einfach helfen wollen. Und ich glaube, dass es da wirklich eben die Aufgabe der Agenturen auch, aber vielleicht auch dieser Anlaufstellen sein wird, da auch die Frauen genau zu beraten und ihnen wirklich zu Hilfe, also zur Seite zu stehen, damit sie nicht später einfach Schwierigkeiten bekommen. Was sich eben die 24-Stunden-Betreuerinnen von der Politik wünschen, da gibt es ja drei Forderungen von der IG 24-Stunden-Pflege, glaube ich. Und zu zwei davon kann ich sagen, dass die wirklich eben auf dem Weg sind. Also zuerst mal diese Anlaufstellen, jetzt die Pilotprojekte, die dann ausgerollt werden sollen und auch diese verpflichtende Qualitätszertifizierung der Agenturen, die jetzt auf freiwilliger Basis ist. Da gibt es ganz konkrete Gespräche im Zuge der Pflegereform, dass sich da auch was ändern soll. Die erste Forderung, Anstellung zum Beispiel in staatliche, also eine fixe Anstellung, eine gesicherte Anstellung, weg von dieser Scheinselbstständigkeit, weil man sagt, die 24-Stunden-Betreuerinnen sind selbstständig, sie sind nicht selbstständig, sie sind von den Agenturen abhängig. Das wissen, glaube ich, alle, die sich in dem Bereich ein bisschen informieren, und diese staatliche, zum Beispiel Ansiedlung an eine staatliche Sozialgesellschaft, das ist etwas Längerfristiges, das man sich anschauen muss ich auch sehr offen und ehrlich hier sagen, weil es eben, natürlich gibt es eben den Druck von der WKO, es ist eine Geschäftsschiene, also 2007 hat das mit der Legalisierung angefangen, und mittlerweile, also ich bin ein Zahlenmensch, ich habe mir das genauer angeschaut, haben wir über 800 Agenturen, das heißt, es ist ein gut laufendes Geschäft. Wir haben in Österreich, das haben Sie am Anfang eh gesagt, Frau Pölzler, glaube ich, über 60.000 Menschen, also 66.000 Betreuerinnen, die wiederum 33.000 Menschen in Österreich betreuen. Und bei der Bezahlung, glaube ich, ist es so 40 bis 50 Euro pro Tag. Das heißt, wir kommen auf einen Stundenlohn knapp 2 Euro.
Frau Rieber, zu dieser Frage, dass es eben künftig nicht mehr passieren soll, dass die Betreuerinnen an Plätze kommen, wo sie dann eigentlich überfordert sind, weil sie nicht die Ausbildung dafür haben, da muss ja eigentlich auch die Politik die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass das eben nicht mehr der Fall ist, dass du vorher schon eine Clearingstelle gibt. Wird es da was kommen?
Wie gesagt, das ist eigentlich gesetzlich jetzt schon geregelt. Das ist ja eben dieser Graubereich, in dem wir uns befinden, weil gesetzlich sind die Regeln ganz klar. Es gibt eine Betreuung und es gibt eine Pflege. Und es ist ja auch so, ich weiß nicht, die Frau Haberl wird das ja wissen, es ist ja auch so, dass Familien, die 24-Stunden-Betreuerinnen haben, dass sie auch hinzu noch Pflege beziehen, also externe Pflege beziehen. Das ist ja nicht immer so, dass es nur bei der 24-Stunden-Betreuung bleibt. Aber 90% der Fälle, wo eine 24-Stunden-Betreuerin, ich glaube, ich rede jetzt einfach in weiblicher Form weiter, weil in Österreich weiß, sind das 3 Männer derzeit, die...
Ihr Vater ist einer davon, Frau Durischow.
Genau, das weiß ich. Da gibt es jetzt schon, gesetzlich ist das klar geregelt, nur der Graubereich ist der, dass die Agenturen eigentlich ihre Mitarbeiterin, in dem Sinne ist es ja diese Scheinselbstständigkeit, also es ist ja nicht eine Selbstständige, sondern es ist ja fast so, als ob die 24-Stunden-Betreuerin bei der Agentur angestellt wäre. Und das wäre ja eben in der Verantwortung der Agentur, da genau aufzuklären, wo die Grenzen zu ziehen sind.
Da müsste vielleicht besser kontrolliert werden. Ich möchte jetzt zu dem großen Thema soziale und rechtliche Absicherung und eben das magere Einkommen kommen. Es bleibt ja oft ein sehr, sehr niedriger Stundenlohn. Übrigens, Sie haben jetzt die 2 Euro angesprochen, die es manchmal sind. Vielleicht kann uns die Frau Torischauer nachher so ein bisschen Überblick für die Bandbreite geben. Was würden Sie denn sagen, wie viel verdienen die Betreuerinnen denn im Schnitt so? Was bleibt pro Stunde über? Und was ist so das Niedrigste, das Ihnen jemals untergekommen ist, das Leute Ihnen erzählt haben?
Betreuerinnen sind Scheinselbstständige. Sie sind stark von den Agenturen abhängig, aber auf der anderen Seite leben sie in dem Haushalt mit ihrem eigenen Auftraggeber. Das nennt man Live-In-Arrangement. Und das heißt, dass die Betreuerinnen nicht frei über ihre Arbeitszeit, Arbeitsort und die Arbeitsabläufe entscheiden können, weil sie an die Pflegebedürfnisse der zu betreuenden Person stark fixiert sind. Und genau, 24 Stunden am Tag zur Verfügung stellen müssen. Das heißt, dass, also wenn wir jetzt uns die selbstständige Tätigkeit anschauen, das hat ganz wenig damit zu tun. Im Gegenteil, es impliziert ein Anstellungsverhältnis. Was die negativen Konsequenzen dieser Scheinselbstständigkeit sind, ist, dass die Betreuerinnen mangelnd abgesichert sind. Das heißt, es gibt keine Kollektivverträge, das heißt keine kollektivvertragliche Entlohnung, Anspruch an das 13. Monatsgehalt, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, kein Urlaubsgeld. Jetzt hatten wir noch die Indexierung der Familienbeihilfe dazu. Was die Pension zum Beispiel angeht, das ist das größte Problem der Betreuerinnen, weil eben viele beschweren sich, dass sie nach 12 Jahren der Betreuungstätigkeit in Österreich sehr geringe Pension bekommen, im Durchschnitt 100 Euro. Und das hängt genau mit dieser Scheinselbstständigkeit zusammen, dass die Betreuerinnen einfach im Vergleich zu anderen Selbstständigen, zum Beispiel zu einem Tischler, der mehrere Aufträge pro Monat erledigen kann und somit größere Gewinne generieren kann pro Monat, das geht bei der Betreuerin nicht. Ja? Die Werklöhne der Betreuerinnen haben eine sinkende Tendenz. Seit der Legalisierung, seit 2007/2008, haben sich die werkenden Betreuerinnen nicht erhöht. Zum Beispiel der niedrigste Tagessatz, was ich gehört habe, bei rumänischen Betreuerinnen war 35 Euro pro Tag. 35 Euro, das ist sehr, sehr wenig. Und natürlich, da sind die Agenturen im Spiel, weil sie ja diese Honorare vornherein mit den zu betreuenden Personen abstimmen, verhandeln.
Was ist so der Durchschnitt und was ist das Beste, was Sie so gehört haben? Was
dort Durchschnitt ist so, wie Frau Ribon schon gesagt hat, zwischen 50 und 60 Euro ist Durchschnitt. Wenn die Betreuerin 80 oder 90 Euro pro Tag verdient, hängt das damit zusammen, dass sie 2 Patientinnen betreut. Das heißt, meistens ist es ein Ehepaar.
Die einzige Möglichkeit quasi, dass man sein Einkommen steigern kann.
Ja, aber natürlich auch die Belastung, die psychische Belastung steigern sich natürlich auch.
Haben Sie schon das Thema, oder haben wir schon, ist in der Runde schon mehrmals angesprochen worden, das Thema Agenturen. Da gibt es ja auch eine sehr große Bandbreite qualitativ. Es gibt, man hört von sehr unseriösen Klauseln,
ja,
von hohen Provisionen, die da mitgeschnitten werden. Können Sie da auch so ein bisschen einen Überblick geben? Was ist der Best Case, was ist der Worst Case, das Ihnen so unterkommen ist?
Naja, Best Case ist einfach Agenturen, die gute Qualitätsstandards haben, die einfach wirklich darauf schauen, dass die Betreuerin nicht auf dem Arbeitsplatz überfordert wird, dadurch, dass sie schweren Pflegefall pflegen muss oder dass sie so ein bisschen Einschulung kriegt, durch eine Pflegekraft unterstützt wird und ja, dass sie auch entsprechend entlohnt wird. Ich will jetzt keine konkrete Agenturen nennen, aber es gibt sicherlich auch gute Agenturen, die mit den Betreuerinnen also zumindest versuchen, auf Augenhöhe zu kommunizieren.
Würden Sie sagen, ist das die absolute Minderheit oder sind die ganz Bösen die Minderheit? Die ganz Ausbeuterischen? Was ist denn in der Mehrheit?
Das ist schwer zu sagen. Diese ausbeuterische Vertragsklauseln sind kein Inhalt vom Zertifizierungsprogramm. Ja, Inkassovollmacht oder so etwas ist nach wie vor erlaubt, gesetzlich sogar. Es ist in Standes- und Ausübungsregeln für die Vermittlungsagenturen nicht unbesagt, Inkassovollmacht zu verlangen von den Betreuerinnen.
Wird sich daran etwas ändern, Frau Rebus? Soll sich daran etwas ändern?
Da soll sich auf jeden Fall etwas ändern. Das ist ein Punkt bei der Pflegereform, der klar drinnen ist, also die Qualitätszertifizierung. Und da sind sich auch beide Koalitionspartner einig, dass da eben Verbesserungen einfach wirklich an der Zeit sind.
Und da sollen auch dann solche Klauseln, wie es die Frau Torischauer angesprochen hat, enthalten sein.
In der Zeit kann ich das jetzt nicht sagen, aber zum Beispiel diese Inkasso-Klausel ist uns mehrmals rückgemeldet worden, dass das eben ein Problem da ist. Also ich kann jetzt nicht zum Prozess sagen, aber ich weiß, dass es wirklich ein Punkt, oder ich bin ja Teil davon, es ist ein Punkt in der Pflegereform, den man sich wirklich genau anschauen wird.
Simone Derischauer, mit den Provisionen, die so verlangt werden, was ist Ihnen da so alles untergekommen? Was ist noch für Sie im Rahmen an Provision und was, wo würden Sie sagen, das ist total ausbeuterisch?
Das war ziemlich interessant, weil diese Vermittlungsagenturen von Betreuerinnen verlangen sie ein einmaliges Registrierungsgebühr oder eine einmalige Einschreibungsgebühr und dann so Pauschalgebühren, die man entweder pro Quartal zahlt oder jedes Monat. Und manchmal sind die Registrierungsgebühren ziemlich hoch, ja, bis mehr als 500 Euro oder so auf einmal zu zahlen, und dafür, dass die Betreuerin bei einer Agentur registriert wird, ja, dass zum Beispiel ihre Unterlagen nicht übersetzt werden und also solche Sachen, also schon ziemlich übertrieben. Also das sind diese unverhältnismäßig hohe Vermittlungsgebühren für geringes Service, muss man sagen. Das ist oftmals der Fall. Oder in einem Vertrag von einer slowakischen Agentur habe ich auch gelesen, für so Büroangelegenheiten, was man sich gar nicht vorstellen kann, was darunter eigentlich fällt, verlangt man 500 Euro.
Man hört teilweise auch von so sehr hohen Transportkosten, dass zum Beispiel die Betreuerinnen gemeinsam halt in zwei Wochen, in der Zwei-Wochen-Tour hin und her transportiert werden, aber dafür wahnsinnig viel Wucherpreise verlangt werden.
Also die Transportkosten übernehmen in meisten Fällen die Betreuungsfamilien.
Sowieso die Familien. Ah, die Betreuungsfamilien.
Genau, aber wieder, die Agenturen zwingen die Betreuerinnen, ihre Transportdienste in Anspruch zu nehmen, weil sie ja für sich Provisionen lukrieren können.
Können Sie zusammenfassen, was ist denn Ihre Forderung? Sie möchten eine Anstellung. Wer soll die Frauen anstellen?
Also ich bin auch Teil von IG24 und gemeinsam finden wir ein Anstellungsmodell, das vom einfach Staat organisiert und finanziert wird. Weil wir wollen nicht, dass es jetzt die einzelnen Betreuungsfamilien zahlen, weil es ist natürlich zu teuer. Also es gibt schon diese Möglichkeit hier. Die Betreuerinnen können auch angestellt werden. Es gibt sie jetzt. Aber es ist einfach wenig nachgefragt, weil es zu teuer ist. Das kann sich nicht jeder leisten.
Sie wären dafür, dass die Betreuerinnen bei den Agenturen dann angestellt werden? Oder quasi, wer wäre der Dienstgeber?
Dass es einfach Staat übernimmt. Okay. Also irgendwelche staatliche Anlaufstellen oder keine Ahnung. Aber nicht, dass es den privaten Pflegearbeitsmarkt überlassen wird, weil es gibt keine Kontrolle. Es gibt nach wie vor keine staatliche Kontrolle der Tätigkeit der Agenturen.
Sie haben schon angesprochen, das würde natürlich die Kosten enorm steigern. Das WIFO hat schon mal einen Auftrag bekommen von der Wirtschaftskammer, das auszurechnen. Und die haben gesagt, ja, wenn es eine normale Anstellung wäre mit allen Ansprüchen, die normalerweise so üblich sind, dann wäre dieses Pflegemodell viermal so teuer. Das war das Ergebnis, zu dem Sie gekommen sind. Frau Meizern, wie schaut denn das aus Sicht in der Steiermark Regierungspartei aus? Die Missstände sind ja, glaube ich, offensichtlich und auch das ist sehr ungerecht, dieses System. Aber wäre das leistbar, wäre das vorstellbar für Sie? Jetzt muss man natürlich sagen, speziell in der Steiermark sind sehr viele Leute auch in Heimen untergebracht, auch eine sehr teure Form der Unterbringung. Man redet seit Jahren davon, dass man die Pflege zu Hause, die Betreuung zu Hause ausbauen möchte mit mobilen Diensten und so weiter. Wäre dieses Anstellungsmodell für Sie vorstellbar?
Ja, das muss man sich natürlich ganz konkret anschauen. Aber das jetzt wirklich zu verstaatlichen, also wir wissen, was die Pflege, wie wir eh schon angesprochen haben, ist. Unser Ziel ist natürlich immer mobil vor stationär, weil natürlich wir wissen, dass gerade der stationäre Bereich irrsinnige Kosten verursacht. Und das jetzt zu verstaatlichen, also kann ich mir jetzt mit dem Punkt jetzt nicht vorstellen, an dem Punkt, aber ich glaube, meine Kollegin aus dem Nationalrat hat es eh schon angesprochen, was jetzt die Ziele gerade sind in der Taskforce Pflege, die jetzt wirklich konkret umgesetzt werden und wo man versucht, Verbesserungsvorschläge einzubringen. Genau, und hier dann wirklich das jetzt so zu verbessern. Okay. Aber es geht natürlich auch immer um bei den Familien. Wir haben ja, wir wissen, 6% der Pflegegeldbezieherinnen und Bezieher werden eben von Pflegerinnen beziehungsweise von Personenbetreuerinnen eben betreut. Und das muss ja natürlich auch jemand finanzieren. Und der Staat hat hier schon einen enormen Zuschuss. Also da fließen monatlich, ich kann jetzt die Zahl, aber jetzt nicht schnell da, aber das sind ja Millionen, die abfließen für Pflegegeld und so weiter, das natürlich absolut wichtig ist, weil wir es einfach brauchen. Aber das jetzt auch für die Familien quasi jetzt so umzuwälzen, wie wir gesehen haben, viermal so hoch. Wir brauchen nur die Realität anschauen der Pensionen in unserem, ja, also wenn ich nur an die Pension meiner Oma zum Beispiel denke, da wäre dieses jetzige System mit den Pflegerinnen, wenn es die Pflegestufen und so weiter nicht gibt, schon nicht finanzierbar, wenn nicht die Kinder wirklich alle einspringen. Und das jetzt viermal so hoch zu machen, ich muss ehrlich sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, jetzt persönlich nicht vorstellen, dass das dann wirklich finanzierbar wäre.
Aber die Alternative ist, dass weiterhin die Ausbeutung der Personenbetreuerinnen bestehen bleibt.
Ausbeutung, das ist für mich so schwierig. Ich kann es wieder nur aus der persönlichen Perspektive sagen. Bei uns ist sie wirklich, beziehungsweise beide Pflegerinnen, wirklich sehr involviert in die Familie. Wir schauen, dass es ihr gut geht. Wir schauen, dass jetzt, also zum Beispiel wurde jetzt Pflegegeld erhöht, weil natürlich auch, wie es die Frau Simona auch schon angesprochen hat, ist es natürlich ein dynamischer Prozess und dementsprechend dann auch zu erhöhen, wenn dann der Bedarf da ist und die mobile Pflege, wie ich es auch schon angesprochen habe, dann zu ergänzen. Also das wird immer ein Thema bleiben und wir müssen echt schauen, dass eben, wie es meine Kollegin aus dem Nationalrat schon angesprochen hat, dass man die Rahmenbedingungen hier verbessert, eben mit zum Beispiel beim Qualitätszertifikat. Aber wie gesagt, also auf der Seite der Personenbetreuerinnen mit der Ausbildung im eigenen Land, beziehungsweise auch mit der Aufklärung, die wir angesprochen haben, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Kontrollen der Agenturen, also wirklich die Agenturen hier auch in die Pflicht zu nehmen, weil allein da fließt schon viel ab, wie wir wissen, dass für die Pflegerinnen übrig bleiben könnte.
Frau Ribo, wie sehen denn Sie das? Sie haben vorher schon gesagt, also das ist das am längstfristigen Projekt, weil Sie natürlich auch vor den finanziellen Problemen stehen.
Ich sehe das schon, dass es eine ausbeuterische Tätigkeit ist, im Sinne von, dass wir uns das viel zu leicht machen und sagen, ja, wir holen uns jetzt einfach diese Frauen aus dem Ostblock zum Teil oder aus Rumänien und sie arbeiten für einen Hungerlohn hier bei uns und betreuen unsere Älteren oder unsere Lieben. Also ich sehe schon, dass da auf jeden Fall Luft nach oben wäre, auch wenn sie jetzt, also das erschreckt mich jetzt gar nicht, diesen viermal so teuer, weil wenn ich mir denke, auf der anderen Seite, was es für Gewinne auch für diese Agenturen gibt, also das ist ja nicht umsonst, ist diese Branche so in die Höhe geschossen, also wenn es nicht also ich bin Betriebswirtin von meiner Ausbildung her und ich kann mir das sehr gut ausrechnen und ich glaube, das können wir uns alle, dass da doch etwas zu holen ist, weil, wie gesagt, sonst hätte man nicht so viele Agenturen, die wir jetzt haben. Und Pflege kostet was, Pflege muss was kosten und es ist für mich eine gesellschaftliche Gesamtverantwortung, wenn wir sagen, wir wollen qualitätsvolle Pflege und wir wollen dieses Modell, wo ich auch ein bisschen schwer mich damit tue, mit mobil vor stationär, mehr daheim statt im Pflegeheim, nicht, dass ich mir mit dem zu schwer tun, sondern wir schaffen den Pflegeregress bei den Heimen ab und mobile Pflege schaut wiederum anders aus. Also das passt auch nicht in mein Bild von der Pflege zusammen, muss ich auch sagen. Wir haben ja jetzt auch hier eine Liste, die darf ich jetzt nicht weitergeben. Da sind die genauen Finanzierungsströme, was in der Pflege alles an Geld hin und her geschoben wird. Und da ist viel Geld, also zum Beispiel nur für den Pflegeregress zahlt der Bund an die Länder 300 Millionen, Pflegefonds fast 400 Millionen, Pflegegeld 340 Millionen. Also wir bewegen uns schon in sehr hohen Summen. Und dass diese 33.000 Personen uns jetzt viermal so mehr kosten würden als bisher, schreckt mich nicht. Also der Staat könnte sich das leisten, wenn er wollen würde. Und meine Position oder die grüne Position wäre schon, hier auch etwas zu verändern. Und wie gesagt, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, irgendwann einmal in der Zukunft auch diese Agentur, also diese Macht der Agenturen etwas zu schwächen und zum Teil auch sich da einen anderen Weg zu suchen, der auf jeden Fall die Qualitätssicherung, aber auch die Arbeitsbedingungen der Frauen verbessert.
Wenn ich Sie richtig verstehe, für Sie geht es längerfristig eigentlich nicht ohne ein Anstellungsmodell. Das ist für Sie
allein eigentlich. Wie gesagt, aber ich möchte dazu nochmal sagen, dass solange die Machtverhältnisse in Österreich so sind, wie wir sie jetzt haben, auch wenn wir in der Regierung sind, wir wissen, dass wir eben eine 14%-Partei sind, dass das jetzt nicht so schnell gehen wird. Das sage ich auch ganz klar. Und da bin ich ehrlich genug zu sagen, die nächsten 10, 15 Jahre wird es das, glaube ich, nicht geben. Wo man eben auf jeden Fall schauen kann, und da muss ich auch die Frau Heiden oder den Koalitionspartner da auch mitnehmen, dass wir uns wirklich einig, dass man eben in diesen Bereichen der Qualitätssicherung bei den Agenturen zusammen was verbessern möchten, dass wir bei diesen Anlaufstellen das ausrollen möchten. Aber diese Frage der Finanzierung, weil wir haben es gerade jetzt in der Krise gesehen, also koste es, was es wolle. Wenn der Wille da ist, dann ist auch das Geld da.
Frau Haber, Sie haben vorher eben das Thema Qualität angesprochen und eben das Problem der Pflegeschäden. Nach dem, was Sie bis jetzt gehört haben, was in der Pflegereform jetzt gerade so im Laufen ist, Beruhigt Sie das ein bisschen? Haben Sie da den Eindruck, das geht in die richtige Richtung oder sehen Sie dieses grundlegende Problem weiterhin bestehen?
Also ja, dass die Qualitätssicherung verpflichtend eingeführt werden, sehe ich als sehr, sehr großes Plus, weil ich denke, es geht nur mit dieser verpflichtenden Qualitätssicherung, die vielleicht an gewisse Zuschüsse dann gebunden ist, die Qualitätssicherung, die Hauskrankenpflege gemeinsam mit der Personenbetreuung, wie die Frau Landesrätin vorher gesagt hat, das ist ein ganz so gutes Modell, nur oftmals ist es auch nicht leistbar für die Klienten. Wenn sie jetzt schon eine Personenbetreuung haben und dann noch die Hauskrankenpflege dazu nehmen sollen, dann wird das für viele sehr teuer und oftmals nicht leistbar. Teilweise zahlen dann die Kinder dazu. Aber ja, oft sind auch keine Angehörigen da oder dann auch nicht, können das dann auch nicht mehr leisten. Man könnte es natürlich gut anbinden an die mobilen Dienste, weil die wirklich die Erfahrung haben. Die haben das diplomierte Personal, was natürlich dann aufgestockt werden müsste, ganz klar. Und aber von der Bezahlung, was der Klient dann zahlen muss, da müsste man sich dann was überlegen, weil natürlich ist das dann nicht mit einem Hausbesuch im Monat getan, gell? Durch ein diplomiertes Personal. Weil die Diplomierten, die müssen sich ja dann überzeugen, dass die Personenbetreuerin diese unterwiesenen Tätigkeiten auch wirklich verstanden hat und die wirklich ordnungsgemäß auch durchführen kann. Das heißt, sie muss es einmal zeigen, sie muss es erklären, sie muss es zeigen und sie muss sich's zeigen lassen. Und muss sie dann vergewissern, okay, das passt jetzt. Weil letztlich ist natürlich die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson diejenige, die dann unterschreibt diese Qualitätssicherung, diese Unterweisung. Und bei der Unterweisung hat sie sich vergewissert, dass die Personenbetreuerin, die da mit Namen genannt wird, weil es gilt immer nur für diese bestimmte Person und nicht allgemein für die 24-Stunden-Betreuung, sondern dass diese gewisse Person die Unterweisung verstanden hat und ordnungsgemäß die pflegerischen Tätigkeiten in diesem Einzelfall ausführen kann. Und sie haftet dann ja mit ihrer Unterschrift. Also geht das nicht mit einem Hausbesuch, sondern ja, je nach Umfang der pflegerischen Versorgung ist es ganz unterschiedlich, wie oft ein diplomiertes Personal hinfahren muss und sich da vergewissern muss und wieder nachschulen muss und so weiter.
Im Moment ist es ja so, dass es das Günstigste eigentlich ist für den Klienten, die Klientin und die gesamte Familie, wenn der alte Mensch ins Heim geht, weil dann quasi werden, wenn das die Finanzen nicht ausreichen, wird teilweise werden die gesamten Kosten übernommen, während wenn man zu Hause bleibt und mobile Unterstützung braucht, ist es oft sehr schwierig zu bekommen, dass man überhaupt genug Stunden zusammenkriegt und das unterstützt wird. Glauben Sie, auch wenn man jetzt das machen würde mit der Anstellung der 24-Stunden-Betreuerinnen plus diese Qualitätsoffensive, die Sie jetzt angesprochen haben, plus mobile Pflege, wäre es dann teurer als ein Heimplatz oder wäre es vielleicht immer noch billiger? So eine Frage in die Runde. Vielleicht, Frau Reber, wollen Sie was dazu sagen, weil Sie wollten sich als Nächstes melden.
Ich wollte eigentlich vorher dazu was ergänzen, was die Frau Haberl gesagt hat. Also genau in die Richtung geht auch zum Teil die Überlegung mit den Community Nursing, also mit den Community Nurse, weil wir haben 500 Community Nurse Stellen in unserem Regierungsprogramm angeführt, also dass 500 Gemeinden eine Community Nurse bekommen. Das ist ein Modell, das haben wir nicht neu erfunden. Das gibt es schon in den skandinavischen Ländern und dort funktioniert es sehr gut.
Können Sie es kurz erklären, bitte?
Bitte?
Können Sie kurz erklären, was diese
Community Nurse machen? Ja, es ist unterschiedlich. Also Community Nurse in den in den skandinavischen Ländern, das ist eine Person, bei der eben alle Fäden zusammenlaufen. Ein bisschen so ähnlich wie die Pflegedrehscheibe, nur eben in einer Person, sie präventiv eben Hausbesuche macht. Ich bleibe in dieser weiblichen Form, wo sie präventiv Hausbesuche macht, wo sie eben schaut, was es für Betreuungsplätze in der Gegend gibt, wo sie die Familie mit einbindet, wo sie eben die Sozialarbeit, also das ist eine Person, bei der alles zusammenläuft und die einfach schaut, die bestmögliche Pflege oder Betreuung für jemanden in der Gemeinde zu finden. Die wird angesiedelt, entweder sein an der Gemeinde direkt, also das wäre die Wunschvorstellung, aber wenn es nicht geht, kann man sich auch vorstellen, dass das über einen Träger läuft oder dass sie beim Hausarzt angesiedelt ist. Also und jemand, der eben die Gegebenheiten in der Gegend gut kennt. Und natürlich diese Person, eine diplomierte Kraft müsste das sein, könnte auch, also das ist auch die Überlegung, dass diese Person auch diese Qualitätssicherung in der 24-Stunden-Betreuung überwachen kann. Also das ist eben, und das Pilotprojekt dazu wird auch heuer wahrscheinlich noch kommen. Es wird in einigen Regionen, werden wir damit anfangen. Und der Wunsch ist, dass es wirklich auf 500 Gemeinden bis 2024 ausgerollt wird. Und aufgrund dieses Erfolges in den skandinavischen Ländern ist es etwas, was man sich sehr gut eben auch vor allem im ländlichen Bereich auch in Österreich vorstellen kann.
Das war eine Online-Diskussion über die Situation der 24-Stunden-Betreuerinnen in Österreich im Pavelhaus, die von Gerlinde Pölzler moderiert wurde. Das Pavelhaus ist ein Kulturzentrum der slowenischen Volksgruppe in der Steiermark. Bis zum 1. April gibt es dort noch eine Ausstellung, Hilfslinien, Linie Pomoci, zum Thema der 24-Stunden-Betreuerinnen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Über Defizite im Sozialbereich berichtet der Falter regelmäßig, genau genommen jede Woche. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.